haben wir Schluss, und das ist gut. Und dann ist meistens, was den ersten Johannesbrief angeht, Schicht im Schacht. Ich habe mich gefragt, woran das liegen mag. Johannes war der Jünger, den der Herr Jesus liebte. Das sagt er selbst von sich selbst. Und dieser Johannes, der hat uns was zu sagen. Ich glaube, das liegt daran, dass Johannes sich ganz anders artikuliert wie Paulus. Der Paulus, der entwickelt eine Idee und da baut er sie für den Hörer, für den Leser logisch nachvollziehbar auf. Paulus hat in seinen Briefen eine erklärende und beweisende Art der Darlegung seines Themas. Wir nehmen als Beispiel mal seinen Besuch in Athen auf dem Areopag. Das lesen wir in Apostelgeschichte 17. Wollen wir jetzt nicht lesen, führt zu weit. Da steht der Paulus und dann sieht er die vielen Götzenbilder da und die vielen Götzentempel. Und es erschüttert ihn in seinem Innersten. So lesen wir es in der neuen evangelistischen Übersetzung. Es erschüttert ihn in seinem Innersten. Aber dann geht der Paulus nicht her und verurteilt die Athener wegen ihres Götzendienstes oder auch wegen ihrer Vielgötterei. Er nimmt auch nicht den Hammer und schlägt die ganzen Bilder kaputt. Er nimmt noch nicht mal den Zeigefinger und hebt ihn und sagt, ihr macht alles falsch. Nein, der Paulus, der geht hin und holt die Athener da ab, wo sie gerade stehen, nämlich genau bei ihren Göttern. Und dann, wenn er sie abgeholt hat, führt er sie weiter und führt sie logisch nachvollziehbar zu dem einen, den Athenern bis dahin noch unbekannten Gott. Denn die Athener, die Griechen, hatten einen Tempel gebaut oder einen Altar, der war geweiht dem unbekannten Gott. Warum sie das getan haben, wissen wir nicht. Vielleicht haben sie gedacht, wir haben zwar schon viele, aber vielleicht haben wir einen übersehen. Und damit der nicht sauer wird, machen wir dem auch noch einen Altar. Wir wissen es nicht. Aber genau diesen einen Altar, den die Griechen für den unbekannten Gott gebaut hatten, aufgestellt hatten, den nimmt der Paulus zum Anlass, die Zuhörer auf seinen Gott hinzuweisen, den er dann als den einzigen und als den einzig rettenden Gott vorstellt. Für den aufrichtig suchenden Athener und Griechen war das nachvollziehbar und auch verständlich. Und als ich da so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, dieses Vorgehen von Paulus, das kann eine Blaupause sein für uns, wenn wir in evangelistische Gespräche mit Menschen einsteigen. Die Menschen ernst nehmen, nicht mit dem Hammer draufhauen, weil sie es nicht wissen. Wer weiß denn heute, was Sünde ist? Weiß doch keiner. Höchstens der, der regelmäßig in Café und Konditorei geht. Wer weiß, was Sünde ist? Da können wir mit den Leuten nicht drüber sprechen. Wir müssen sie abholen, wo sie sind, ernst nehmen und dann mit ihnen weitergehen. Das macht der Paulus uns ganz logisch vor. Zweites Beispiel. Denken wir an Römer 7. Und in Römer 7 spricht Paulus nicht zu Ungläubigen. Da spricht der Paulus über den Kampf der beiden in uns wohnenden Naturen. Und da schreibt er, das Gute, das ich will, das übe ich nicht aus. Das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Das stellt er bei sich selbst fest, bei sich selbst, Paulus. Und dann beschreibt er sich als einen elenden Menschen, der der Rettung und Befreiung bedarf. Wohlgemerkt nochmal, das sagt er von sich als Christ, nicht von Ungläubigen. Aber dann in dem Moment weiß er auch ganz genau, was ihn rettet. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gilt also beides. Während ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes diene, Gesetz Gottes, ich tue das, was Gott möchte, was er mir offenbart hat, und das tue ich aufrichtig, das wünsche ich aufrichtig, während ich das meiner innersten Überzeugung nach tue oder versuche, bin ich doch gleichzeitig, so wie ich von Natur, wie ich als Mensch bin, an das Gesetz, an die Gesetzmäßigkeit der Sünde versklavt. Paulus merkt, wie selbst in ihm diese beiden Naturen gegeneinander kämpfen. Wenn der Paulus das sagt, dann sollten auch wir uns fragen, uns ehrlich fragen, so wie das bei dir ist, lieber Paulus, so stelle ich das bei mir auch fest. Und ich leide darunter, unter dieser Zerrissenheit. Aber ich weiß auch, Ich kann in meinem Leben dann immer wieder zu meinem Herrn kommen. Ich kann ihn um Hilfe bitten. Ich kann ihn um Rettung, um Wiederherstellung, um Heilung bitten. Und ich bin in dem Moment gewiss, dass ich diese Rettung und diese Heilung, diese Befreiung erhalte, denn der Herr hat es mir zugesagt. Ich bin mir der vergebenen Liebe meines Gottes bewusst, selbst dann, wenn ich diese Liebe nicht verstehe, geschweige denn begreifen und erfassen kann. So schreibt und argumentiert Paulus. Johannes hat einen ganz anderen Stil. Johannes schreibt, wenn wir uns das mal vor Augen halten, wenn wir das mal durchlesen, er schreibt sozusagen stichworthaft und in ganz kurzen Sätzen. Der Petrus, der schreibt am Ende seines zweiten Briefes, dass in den Briefen des geliebten Bruders Paulus, so formuliert er, dass einiges schwer zu verstehen ist. Naja, wenn Petrus das sagt, dann scheint da wohl was dran zu sein. Das ist auch so. Aber das gilt für den Johannes gar nicht. Das kann man von Johannes nicht sagen. Johannes schreibt mit einfachen Worten. Er schreibt kurz. Er schreibt knapp. Manchmal wirkt das, was er schreibt, sogar schroff und kompromisslos. Aber was er schreibt, das ist sofort verständlich, ohne dass er seine Aussagen erklären oder begründen muss. Nämlich dadurch, dass seine Sätze so kurz und einfach sind. Und dadurch werden wir dann gezwungen, uns mit diesen Aussagen auseinanderzusetzen. Außerdem oder ergänzend kann man sagen, das ist auch ein hervorstechendes Merkmal in den Johannesbriefen. Johannes schreibt in Thesen und Antithesen, oder anders gesagt, Johannes schreibt schwarz, weiß, positiv, negativ, um sich zu erklären. Wir wollen mal einige ganz kurze Beispiele dazu nehmen. 1. Johannes 1. Die Verse 6 und 7. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, schreibt Johannes, und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. So, und jetzt vergleichen wir mal. Was schreibt denn Paulus? Paulus schreibt, ich armer Kerl, in mir kämpft alles gegeneinander. Und ich habe nur eins, ich kann zum Herrn kommen und ihn um Vergebung bitten. Paulus sagt, ich kämpfe mit mir. Und was sagt Johannes? Bums, du lügst. Wenn das nicht so ist, dann lügst du. Du lügst dich selbst an, du machst dir was vor, du lügst andere an und du lügst sogar Gott an. Das tut in dieser Form der Aussage richtig weh. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und die Gemeinschaft mit Gott können wir nur haben, wenn wir mit ihm zusammen wandeln und wir wandeln in der Finsternis und wer von uns will abstreiten, dass er nicht hier und da mal in der Finsternis wandelt, dann haben wir keine Gemeinschaft mit Gott. Rums. Kapitel 2, Vers 9. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Es gibt die etwas scherzhafte Aussage, ich liebe meine Geschwister und ich liebe sie umso mehr, je weiter sie von mir weg sind. Das ist also auch dieses Lieben der Geschwister, meines Bruders, ist schwer. Und wenn ich das nicht tue, weil ich ein Mensch bin, sagt Johannes, wenn du das nicht tust, bist du in der Finsternis. Kapitel 3, Vers 6. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Ja, liebe Geschwister, ich sündige. Paulus hat auch gesündigt und mit sich gekämpft. Und was sagt Johannes? Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Gut, bin ich nicht in ihm. Ihr seht, da gibt es noch viele andere Stellen, ihr seht, Johannes schreibt, um uns ein Problem ganz drängend und klar vorzustellen, schwarz-weiß. So ist es oder so ist es. Und wenn wir, wie gesagt, die Briefe weiterlesen, werden wir feststellen, dass da viele dieser Aussagen sind. Ja, durch diese sehr spezielle Art bringt Johannes seine Leser mit einfachen, klaren Worten zum Nachdenken. Und manchmal, und so ging es mir, und das habe ich versucht euch zu sagen, bringt einen auch dadurch ins Schleudern. Aber in jedem Fall können und müssen wir uns mit diesen Aussagen auseinandersetzen. Und Achtung, wir dürfen jetzt nicht hergehen und diese Aussagen von Johannes gegen die Aussagen zum Beispiel des Paulus stellen und sagen, die widersprechen sich ja. Das ist in gar keinem Fall so. Die Bibel widerspricht sich nicht. Die Bibel kann sich als Gottes Wort nicht widersprechen. Aber diese beiden Arten der Aussagen fordern uns heraus. Wir müssen uns diesen Aussageformen, diesen Aussagen stellen, wenn es uns mit der Bibel ernst ist. Ich bin über ein Begriffspaar gestolpert, sozusagen eine These und eine Antithese, die steht in Kapitel 4, Vers 18. Da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Was hat Furcht mit Liebe zu tun? Furcht und Mut, das passt zusammen. Liebe und Hass, das ist auch ein Begriffspaar, was zusammenpasst. Aber Furcht und Liebe, daran habe ich mich festgebissen. Wir wollen zunächst mal versuchen, was zu definieren, was Furcht ist und was Furcht von Angst unterscheidet. Vor einigen Wochen hat der Dirk über Angst hier bei uns gesprochen und er hat uns ganz klar gesagt, Angst ist ein Teil unseres Lebens, auch unseres Lebens als Christ. Nach der Definition von Verhaltensforschern ist Angst ein unbestimmtes Gefühl der Beklemmung und Besorgnis, ausgehend von wenig greifbaren Einflüssen. Diese Einflüsse werden als potenziell bedrohlich wahrgenommen. Angst hat also etwas zu tun mit Gefühlen oder Emotionen. Furcht dagegen wird definiert durch ganz konkrete Reize, konkret, Objekte oder Situationen. Wir fürchten uns vor einer konkreten Person oder einem konkreten Ereignis, das vielleicht erwartet oder unerwartet ist, und wir reagieren darauf. Demnach ist also Furcht unter anderem auch ein lebenserhaltender Reflex. Ich möchte euch ein persönliches Beispiel geben von Angst und Furcht. Ich konnte als Kind relativ schnell lesen. Im ersten Schuljahr, hatte mich vorher schon interessiert, konnte ich ziemlich gut lesen. Da sind mir Bücher zu Hause in der Hand gefallen, die hätte ich mal besser nicht gelesen. Und zwar war nichts Schlimmes unter heutigen Aspekten, auch nichts. Das waren Bücher, die zu Hause lagen, das war Literatur aus dem Dritten Reich. Und da wurde das Kriegsgeschehen und das Soldatentum so ein bisschen verherrlicht und heroisiert. War nichts Gefährliches, aber für mich als kleinen Steppke war das doch ein bisschen viel. Ich habe die Bücher gelesen, hat auch keiner was zu gesagt. Und das Ergebnis war, dass ich eine gewisse Angst hatte vor dem, was da war. Das war mir doch nicht ganz geheuer, was ich da gelesen habe. Und das weitere Ergebnis war, dass ich nächtelang da rumgeturnt bin und habe gesagt, sind meine Eltern noch da? Und manchmal dauert es lange, bis dass ich im Bett eine umdrehte und wusste, alles gut, die Eltern sind noch da. Das war Angst. Ich wusste nicht, warum ich die Angst hatte. Ich hatte auch kein konkretes Gefühl. Das war Angst. Furcht ist was anderes. Im Juni 1967 brachte unser Vater, sieht mal, wie lange das schon vorbei ist, eine Bildzeitung mit aus der Firma. Da stand der Titel drin, das Ende der Welt naht. Und zwar war das kurz vor dem Ausbruch des Sechstagekriegs unten in Israel. Und da habe ich die Überschrift gelesen und da habe ich Furcht gekriegt. Ich war ja nun lange in der Versammlung mitgegangen. Das Ende der Welt naht, da wusste ich genau, was passiert, dann kommt der Herr. Und da hatte ich Furcht, da bist du nicht bei. Da ging es mir schlecht. Ich hatte Angst vor einem konkreten Erlebnis, vor einem konkreten Ereignis. Dieses erwartete zukünftige Ereignis, denn es war ja noch nicht so weit, das hat mich in Furcht versetzt. Und dann kam ein weiteres konkretes Erlebnis, nämlich ein ganz normales Gewitter. Das hat mich derartig in Furcht versetzt, dass mein Vater das gesehen hat und hat gesagt, hör mal, sollen wir zweimal beten? Und da haben wir das getan und dann habe ich mich bekehrt. Bekehrt bei Blitz und Donner. So kann Furcht also auch was Gutes sein. Das also zur Definition, was ist Angst und was ist Furcht. So, und jetzt schreibt der Johannes, Furcht ist nicht in der Liebe. Drehen wir es um und sagen, wo Liebe ist, da gibt es keine Furcht. Ja, und dann kommt die nächste Frage. Ist das tatsächlich so? Das war die Frage, die ich mir beim Lesen gestellt habe. Um welche Liebe geht es denn jetzt hier eigentlich? Was meint Johannes? Spricht Johannes von der Liebe, die es unter uns Menschen gibt? So die Liebe zwischen Eheleuten, zwischen Eltern und Kind, so die Alltagsliebe, die unser Leben prägt und gestaltet oder das zumindest sollte? Wenn ich jetzt von mir ausgehe, muss ich sagen, nein, das kann nicht sein. Ich liebe meine Frau sehr und auch meine Kinder und meine Enkel, die liebe ich. Das kann ich so sagen. Aber mein Verhalten ist nicht immer von dieser Liebe geprägt. Manchmal rede ich so und manchmal verhalte ich mich so, dass von Liebe nicht viel zu spüren ist. Und es kann sogar so sein, und das ist früher leider öfters vorgekommen, dass mein Verhalten bei denen, die ich doch eigentlich liebe, zur Furcht vor mir führt. Furcht ist nicht in der Liebe. Auf mich trifft diese Aussage also nicht zu, nicht so ohne weiteres. Vielleicht geht es euch auch so. Und wenn es euch so geht und ihr mit mir einer Meinung seid, dann können wir sagen, menschliche Liebe ist trotz aller Bemühungen und aller guten Vorsätze und trotz des grundsätzlichen Vorhandenseins, das wollen wir mal unterstellen, nie so groß, nie so umfassend, nie so tief und nie so unerschütterlich, dass dieser Satz von Johannes stimmt. So, und welche Liebe meint Johannes dann? Unsere Liebe zu Gott? Wollen wir der Frage nachgehen, denn davon reden wir ja gern und davon singen wir noch viel lieber. Eines der schönsten Anbetungslieder für mich ist Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Kennt ihr? Ein anderes Lied ist Du bist mein Gott, mein Vater. Ich bin dein Kind, dein für immer. Du hast alles getan, damit ich dich lieben kann. Ein tolles Lied, eine tolle Aussage. Wir lieben Gott aus den unterschiedlichsten Gründen und das vollkommen zu Recht. Jeder von uns kann sich fragen, warum liebe ich Gott? Und wenn wir uns die Frage gestellt haben, schieben wir die nächste Frage sofort hinterher. Ist das immer so der Fall? Oder ist manchmal so wenig Liebe zu Gott da? Verdränge ich Gott so oft aus meinem Alltagsleben? Verunehre ich Gott vielleicht sogar durch schlechte Taten, durch schlechte Gedanken, durch falsche Worte, durch falsches Verhalten, dass ich dann bei mir selbst merke, das war nicht gut und dass sich dann eine gewisse Furcht bei mir einschleicht? Und sei es nur, dass diese Furcht sich ausdrückt in einem schlechten Gewissen? In der Erkenntnis, so wie ich jetzt gerade bin, so was ich gerade getan und gesagt habe, kann ich Gott, den ich ja trotz meines Fehlverhaltens immer noch liebe, davon wollen wir ja gar nicht in Abrede stellen, kann ich Gott nicht begegnen? Erschrecke ich vor mir selbst? Und habe ich vielleicht auch ein bisschen Furcht vor einer Reaktion Gottes? Immer daran denken, wir überlegen, wir empfinden, wir fühlen in menschlichen Kategorien, nicht in Gottes Kategorien. Wenn das so sein sollte, dann stimmt die Johannes-Aussage in diesem Fall und in ihrer Absolutheit auch nicht. Denn dann wäre Furcht vor Gott ein, wenn auch vielleicht nur kleiner Teil meines Lebens. Ich persönlich bin für mich zu der Erkenntnis gekommen und zu dem Ergebnis, dass es nur einen Aspekt meiner Beziehung zu Gott oder Menschen gibt, wo diese Aussage von Johannes hundertprozentig zutrifft, nämlich dass Furcht nicht in der Liebe ist. Das ist die Liebe Gottes zu mir oder die Liebe Gottes zu uns Menschen, Entschuldigung, die heute Morgen so sehr eindrücklich wieder vor uns gestanden hat. Die Liebe Gottes zu mir war und ist so vollkommen, so bedingungslos, so ewig, so unveränderlich, So groß, so unverständlich, so anders, dass diese Liebe einfach nicht beschreibbar ist und auch nicht begreifbar. Was ich als Mensch fühle, denke und sage, das ist beschränkt, das ist eingeschränkt, das ist menschlichen Maßstäben unterworfen. Und damit hat das auch alles irgendwo seine Grenzen. Und weil ich so begrenzt bin, ist es so schwer, Gottes grenzenlose Liebe zu verstehen und dann auch anzunehmen. In Jesaja 38, Vers 17 sagt der Hiskia, und das dürfen wir auch durchaus für uns in Anspruch nehmen, du hast liebevoll meine Seele von der Grube der Vernichtung zurückgehalten, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Da ist keine Furcht mehr. In Jesaja lesen wir, dass Gott unsere Sünden ins Meer geworfen hat und keinen Gedanken mehr daran verschwendet. Auch das ist unbegreifbar, selbst wenn ich sage, es ist vergessen. Nein, irgendwann kommt es wieder. Aber wenn Gott sagt, ich habe deine Sünden vergessen, dann sind sie vergessen. Unverständlich. Keine Furcht mehr. Hebräer 10, Vers 17. Ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Und auch diese Aussage ist für mich wieder so unfassbar. Die sprengt mein Denken, unser Denken. Aber wir dürfen Gott in dieser Sache getrost beim Wort nehmen. Und was uns unmöglich erscheint, das ist bei Gott tatsächlich so. Er sieht uns ohne Sünde. Er sieht uns ohne Schuld. Da ist keine Furcht mehr. Wir haben heute Morgen Epheser 1 gelesen. Und da lesen wir, was Gott für uns vorbereitet hat. Und das, was er uns vorbereitet hat, ist so großartig, dass auch das unser Denken sprengt. Dass Gottes Vorhaben reicht von der Ewigkeit in der Vergangenheit, von unserer Vorherbestimmung. Das reicht durch unser ganzes Leben, durch jeden Tag, durch jede Situation. Und das reicht bis zu unserer Ankunft in der Herrlichkeit. Brauchen wir jetzt nicht drüber zu sprechen, das ist ein Thema für sich. Da habe ich übrigens vor kurzem noch eine tolle Predigt zu bekommen. Lest das mal, Epheser 1. So, und nach all diesen Geschenken, die wir gekriegt haben, heißt es dann in Vers 13, dass wir versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und damit ist Gott selbst der Garant. Gott selbst ist der Garant, dass wir tatsächlich das bekommen, was er für uns vorgesehen hat. Es gibt keine Furcht mehr, dass Gott sich eventuell umentscheidet, weil er mich gesehen hat und denkt, nee, also da muss ich aber jetzt mal bei dem Kerl Abstriche machen. Da muss ich mich nochmal besonders mit dem auseinandersetzen. Nein, Gott hat sich entschieden, er entscheidet sich nicht mehr um. Wir brauchen keine Furcht zu haben, dass Gott irgendwie anders denken würde, als das, was er in diesem Versprechen uns zugesagt hat. Denken wir an unsere Belohnung vor dem oder unser Auftreten, unser Erscheinen müssen vor dem großen weißen Thron. Wenn wir das lesen, dann kriegen wir auf den ersten Blick furchtbare Angst. Wir werden oft mal werden müssen. Oh, da kommen Sachen, ich sage euch. Aber das ist nicht so. Natürlich, es wird zu unserer Beschämung sein. Aber es wird dann hinterher zu unserer unendlichen Freude und zum Lob Gottes ausschlagen. Hat er uns gesagt, keine Furcht mehr. Denken wir an Golgatha. Denken wir an die Liebe, die Gott in diesem Moment erwiesen hat, indem er seinen Sohn für uns gegeben hat. Da kommen wir an Verständnisgrenzen. Gott ist Liebe und nicht die Liebe ist Gott. Das dürfen wir da nicht rein interpretieren. Wir können die Liebe Gottes nicht erklären, weil wir von unserem begrenzten Verständnis von Liebe ausgehen. Gottes Liebe ist größer. Ich kann es nur noch einmal wiederholen. Wenn es uns auch noch so schwer fällt, das anzunehmen und zu glauben und für wahr zu halten und es noch schwerer fällt zu verstehen, es ist Gottes Zusage und damit Gottes Wahrheit. Zusammengefasst, wenn Gott uns derartig liebt, wie ich gerade versucht habe, das zu beschreiben, dann gibt es keinen Platz mehr für Furcht in unserem Leben. Natürlich bleibt es wahr. Unser Leben, unser Alltag kann Furcht verursachen, aber in der Liebe Gottes sind wir für alle Zeit und zu jeder Gelegenheit und mag sie in diesem Moment noch so schwer sein, sind wir geborgen. Nein, wir rechnen nicht mehr mit Strafe, es gibt keine Furcht mehr, denn Gottes Liebe hat bei uns ihr Ziel erreicht. Wir sind Gottes Kinder geworden. Aber Wir fürchten uns, Gott zu entehren und zu beleidigen. Jetzt habe ich versucht, so ein bisschen rauszuarbeiten, dass wir unser Leben ohne Furcht führen dürfen. Und damit komme ich dann jetzt auf das letzte Wort meines Themas, auf die Gottesfurcht. Und jetzt wird es auf den ersten Blick ein bisschen schwierig. Furcht ist nicht in der Liebe. Haben wir gelesen, haben darüber gesprochen. In Römer 8, Vers 15, Stelle, die wir alle sehr gut kennen, heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, da haben wir das Wort wieder, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber, lieber Vater. Ja, und dann rede ich jetzt von Gottes Furcht. Das scheint ein Widerspruch zu sein, aber wirklich nur auf den allerersten Blick. Denn wenn wir uns dem Begriff der Gottesfurcht nähern, dann werden wir erkennen, dass es nicht um Furcht geht und dass es erst recht nicht um Angst geht, sondern um etwas ganz anderes. Gottesfurcht oder die Furcht des Herrn, wie es in der Bibel auch oft genannt wird, das ist ein ziemlich merkwürdiger Begriff. Einerseits will er so gar nicht passen zu einer Beziehung als Kinder Gottes zu ihrem Vater. Und andererseits begegnet uns dieser Begriff so oft und an so vielen Stellen in der Bibel als ein grundlegendes Kennzeichen eines wahren Christen. Ich wiederhole das mal. Gottesfurcht ist das grundlegende Kennzeichen eines wahren Christen. Gott zu fürchten, ohne ihn zu fürchten, kann das überhaupt gehen? Psalm 2 beschreibt das Toben der Völker und den Aufstand der Mächtigen gegen Gott. Und Gott ist im Himmel und lacht über sie. Und dann heißt es in Vers 11, dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Da haben wir sie wieder. Lukas 1 steht der Zacharias da und hat den kleinen Johannes in der Hand und sieht weit nach vorne und sagt, wir dürfen dem Herrn dienen, ohne Furcht. Wie sollen wir das jetzt verstehen? Einmal mit Furcht, einmal ohne Furcht. Angst kann es nicht sein. Kein Vater möchte, dass sein Kind Angst vor ihm hat. Aber wir müssen uns hüten, Gottes Kindschaft und Gottes Furcht gegeneinander auszuhebeln. 1. Petrus 1, Vers 17 macht klar, dass beides zusammengehört. Da schreibt Petrus, und wenn ihr den als Vater anruft, als Vater, mehr wie Gott, als Vater, der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft oder die Zeit führt euer irdisches Leben in Furcht. Gott möchte, dass wir ihn als Vater lieben und fürchten. Aber die Gottesfurcht der Gotteskinder ist keine sklavische Angst. Sie ist es deswegen nicht, weil sie mit der Gewissheit der Gotteskindschaft und der Liebe zum Vater im Himmel verbunden ist. Gottes Liebe ist unverbrüchlich, sie ist ewig, unveränderlich. Deswegen ist Gottesfurcht nichts, keine Angst, keine Furcht. Gottesfurcht ist das Bewusstsein, unter den Augen Gottes unser Leben zu führen. Es ist Gottes ausgesprochener Wille, dass wir ein heiliges Leben führen. Das lesen wir in 1. Thessalonicher 4. Das heißt ein Leben in der Trennung vom Bösen. In Sprüchen heißt es, die Furcht des Herrn ist das Böse hassen. 2. Korinther 7 sagt uns, lasst uns uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Der natürliche Mensch, der Gott nicht kennt, lebt ohne Gottes Furcht. Klar, wie sollte er? Er tut Böses und er denkt sich nichts dabei und er verabscheut das auch nicht. Der Räuber am Kreuz, der hat es auf den Punkt gebracht. Sein mitgekreuzigter Kumpan hat sich nicht gescheut, den Herrn zu verlästern. Steige herab vom Kreuz und rette dich und uns. Dann kommt der und sagt, auch du fürchtest Gott nicht? Die Antwort des Herrn kennen wir. Wer Gott ehren möchte, und das ist ja mit Gottesfurcht im letzten Grunde gemeint, Der scheut sich, etwas zu tun, was der Heiligkeit Gottes nicht entspricht. Das ist keine Angst. Das ist keine Angst vor Strafe oder Gericht oder vor sonst irgendwas. Nein, das ist keine Angst. Ein wahrer Christ, habe ich versucht zu erklären, weiß um die Vergebung all seiner Sünden, weil Gott das versprochen hat. Es ist vielmehr eine heilige Sorgfalt, die alles vermeidet, was die Ehre Gottes beeinträchtigen könnte. Jetzt versuchen wir mal eine kurze Definition von Gottesfurcht. Gottesfurcht ist die Hochachtung vor der Größe und Autorität Gottes und das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit, verbunden mit dem Wunsch, ein Leben zu führen, das die völlige Zustimmung Gottes findet und seinen Willen und seine Ehre über alles zu stellen. Gottesfurcht bewirkt Gehorsam, Vertrauen und Verherrlichung Gottes. Ich denke, das merken wir sehr häufig in unseren Anbetungsstunden. Gottesfurcht überwindet Menschenfurcht und bringt Bewegung in das Leben. Und Gottesfurcht bringt den Blick für den anderen, denn sonst wäre uns egal. Aber gleichzeitig ist das Erleben der Größe Gottes auch die Geborgenheit in Gott, macht es erfahrbar, weil es unser Gott ist. Gottesfurcht hat also nach dieser Definition zwei Auswirkungen. Einmal in meinem Verhalten, meinem Gott, unserem Gott gegenüber und zweitens gegenüber unseren Mitmenschen. Jetzt kann man natürlich, und da bin ich völlig bei euch, angesichts dieser Definition könnten wir mutlos werden. Das sind Ansprüche, denen ich nicht entsprechen kann. Das kann ich nicht, so zu leben schaffe ich nicht, das geht über meine Kräfte. Da sage ich euch, das kann ich gut verstehen, das geht mir genauso. Aber wenn auch hier vielleicht Wunsch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, dürfen wir eins festhalten. Es ist unser Wunsch, so zu leben. Und vielleicht ist es sogar mehr als ein Wunsch, sondern ein ernstes Verlangen. Und das widerspricht meiner und vielleicht auch eurer Lebenswirklichkeit manchmal. Aber es sollte uns nicht davon abhalten, unser Leben in Gottes Furcht zu führen. Gott wird sich dazu bekennen. Gott ruft uns in seinem Wort zu, fürchte dich nicht. Und er ist es, der uns berührt. Er ist es, der uns das sagt. Er überbrückt die Distanz zwischen uns und ihm, die manchmal aufkommt. Und wenn wir das verinnerlichen, dann ist er, wie das in Römer 8 steht, kein fremder Gott mehr, kein furchteinflößender Gott, sondern ist er unser Abba, unser lieber Vater. Und einem lieben Vater gehorcht man gern. Wenn wir im Wissen um die Größe und um die Größe Gottes auf der einen Seite und in die Geborgenheit in diesem großen Gott unser Leben bestimmen, dann führen wir ein Leben in Frömmigkeit. Das ist gelebte Gottesfurcht, frei von Angst. Wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, dann sagt er das in der Bibel ungefähr 300 Mal. Und er sagt das genau nur zu seinen Leuten. Er sagt das nie zu anderen. Er meint uns. Es gibt eine Unmenge von Bibelstellen, die wir alle kennen, lesen, manchmal auch gedankenlos überlesen, die uns die verschiedensten Aspekte der Gottesfurcht zeigen. Ich möchte ein paar aufführen. Gottesfurcht ist die Frucht, das Ergebnis einer echten Bekehrung, lesen wir in Jeremia. In Jesaja lesen wir, Gottesfurcht ist Ehrfurcht und Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. In Hiob und in Sprüchen lesen wir, dass Gottesfurcht der Schlüssel zu echter Weisheit ist. Im Psalmen und in der Apostelgeschichte lesen wir, dass Gottesfurcht erlangt wird durch Gebet und durch das Hören auf Gott. 5. Mose sagt uns, dass Gottesfurcht gelernt werden kann, und zwar ein ganzes Leben lang. Hebräer 12 sagt uns, dass Gottesfurcht eine Voraussetzung für den wahren, für den ehrlichen Gottesdienst ist. Kolosserbrief lesen wir, dass Gottesfurcht sich in der täglichen Arbeit zeigt, Gottesfurcht in der Praxis. Gottesfurcht führt mich mit Gleichgesinnten zusammen. Gottesfurcht war nach der Apostelgeschichte 9 ein Kennzeichen der ersten Christen. Daran erkannte sie die Welt, heißt es daran. Erkennt uns die Welt an unserer Gottesfurcht? Gottesfurcht hat immer Segen zur Folge, immer. Gottesfurcht ist Dankbarkeit für Golgatha. Gottesfurcht, und das ist jetzt die andere Seite, hat die Anerkennung Gottes. Gottesfurcht ist Heiligkeit im Wandel. Gottesfurcht trennt vom Bösen. Gottesfurcht und Demut, das ist ein Begriff, an dem wir auch ein bisschen arbeiten müssen, gehen Hand in Hand. Nach Epheser 5, Vers 21. Einer den anderen höher achtend als sich selbst in der Furcht Gottes. Sind jetzt nur ein paar Auszüge, die ich zitiert habe, aber sie zeigen uns, dass Gottesfurcht ein elementar wichtiger Bestandteil des Lebens eines Gläubigen ist bzw. sein muss. Aber zeigt uns auch genauso, Gottesfurcht noch einmal kann nie Furcht, Angst, Schrecken, Bedrohung, Unterdrückung oder sonst irgendwas Negatives sein. Nie. Gottesfurcht, recht verstanden und ausgelebt, ist herausfordernd, schwer, anstrengend, aber Gottesfurcht ist auch befreiend. In der Abschiedsrede von seinen Jüngern sagt der Herr Jesus in Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst, da ist sie wieder. Und der Herr spricht uns das nicht ab. In der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis, aber seid gutes Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und seine letzten Worte zu den Jüngern waren am Matthäus 28, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Der Herr kennt also unsere Angst. Und es wäre dumm und falsch zu behaupten, dass wir als Christen angstfrei leben. Aber er hat uns seinen Beistand versprochen. Und durch seinen Hinweis auf seine Macht hat er auch gesagt, dass wir mit ihm und durch ihn alle unsere Angst und Furcht überwinden können. Und hat unser Herr, hat Gott jemals sein Wort gebrochen? Hat er jemals sein Wort gebrochen? Nie. Deswegen diese Zusagen, ja auch diese Gewissheit, die sollte uns dazu anspornen, ein Leben in der Gottesfurcht zu führen. Das wird nicht nur bei uns zu einem gelingenden Leben führen, sondern das wird ihn, unseren Gott und Vater, verehren und erfreuen. Ich möchte zum Schluss noch eine Stelle lesen aus 5. Mose 10. 5. Mose 10, Vers 12. Da heißt es, und nun Israel, und nun Harald, und nun christliche Gemeindemühlen, was fordert der Herr dein Gott von dir als nur, den Herrn, deinen Gott, zu fürchten, auf allen seinen Wegen zu gehen und ihn zu lieben und dem Herrn, deinem Gott, zu dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Dazu wollen wir uns zu unserem Besten und zur Ehre Gottes gegenseitig anspornen und den Herrn um Kraft, um Willen und um Gelingen bitten.